herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Wir haben heute die Anna-Maria Ullmann, Co-Gründerin von JEDA, dabei. Und wir nicht wundern, wir nennen sie im Laufe des Gesprächs öfters mal Anja, weil das so ihr Rufname ist. Kann sie vielleicht auch noch uns kurz abholen, wie das zustande gekommen ist. Aber darum soll es jetzt natürlich nicht hauptsächlich gehen in dieser Folge. Erstmal, Anja, herzlich willkommen im Rocketing Healthcare Podcast. Wir freuen uns sehr, jetzt über deine Gründungsreise zu sprechen und natürlich auch, was sich hinter JEDA verbirgt. Und bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, stell dich doch mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor, damit sie so ein bisschen ein Bild von dir im Kopf haben.
Danke. Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Und ja, stelle mich natürlich sehr gerne vor. Ich bin Anja, ich bin 35 Jahre alt, wohnhaft in Potsdam mit Startup in Berlin mittlerweile. Bin, ja, wie du schon meintest, Co-Gründerin von JEDA. Es ist ein Femtech-Startup, das das ganze Thema Beckenboden in Angriff nimmt, sozusagen. Und ja, ich habe einen Hund. Ich gehe gerne hier in Potsdam in den Wäldern spazieren, nochmal so ein bisschen auch außerhalb der Startup-Welt, ein bisschen Infos zu mir. Tanze gerne, reise gerne. So viel dazu.
Ja, Anja, von mir auch ein herzliches Willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Und bevor wir jetzt reingehen mit JEDA, und du hast ja gerade schon mal so ein bisschen angerissen, was ihr macht, so ganz grob, aber lass uns noch mal ganz kurz auf deine persönliche Geschichte schauen, weil aus unserer Sicht super spannend, dein Weg zum Healthcare-Startup. Kannst du da uns mal kurz einen Einblick geben, wie so ein bisschen die Reise war in der bisherigen Berufswelt, also in deiner bisherigen Berufswelt, in deinem bisherigen Unternehmen und wie du dann bei JEDA und bei der Gründung gelandet bist?
Sehr gerne. Ja, tatsächlich komme ich so aus der klassischen Berliner Startup-Bubble, was mehr so B2B-SaaS ist. Also eigentlich was komplett anderes, komplett andere Richtung. Angefangen mit so einer klassischen Marketing-Insights-Plattform. Hat erstmal überhaupt nichts mit Gesundheit zu tun, außer dass wir ein paar Kunden tatsächlich hatten, die in dem Bereich tätig waren. Ja, und ich habe im Endeffekt so da ganz viel von diesem Startup-Spirit erstmal überhaupt einatmen dürfen, erstmal verstehen dürfen, wie funktioniert das, wie ist auch dieser Scaling-Path. Beim ersten Unternehmen waren es irgendwie 14 Leute, als ich eingestiegen bin. Ich bin gegangen, es waren 400. Ich durfte diese Growth-Phase mitnehmen, im Zuge dessen auch Teams mit aufbauen und anleiten, ganze Abteilungen aufsetzen, auch das US-Office mit aufbauen und habe dann so verschiedene Stationen durchlaufen und die letzte als Angestellte habe ich das Growth-Team von einem Venture-Builder geleitet. Und die hatten zwei Säulen, das eine war Climate und das andere Health. Und es war halt eben mein erster Berührungspunkt mit dem ganzen Thema Gesundheitswesen, vor allen Dingen auch im Kontext von Startups und Gründungen. Und ich fand es einfach mega spannend. Habe das aber nicht weiter verfolgt tatsächlich, sondern habe ich erstmal selbstständig gemacht und gesagt, okay, alles klar, ich will mir meine eigene Chefin sein, war dann viel als Beraterin unterwegs von der Zeit und habe tatsächlich dann mehr oder weniger durch Zufall das jetzige Team getroffen. Mit diesem ganzen Thema habe ich mich überhaupt auseinandergesetzt. Hierzu soll gesagt sein, ich selber leide glücklicherweise nicht an Beckenbodendysfunktion. Das ist das, was wir behandeln. Sage ich gerne gleich noch mehr dazu oder worum wir uns kümmern. Aber meine Mutter und meine Oma. Und ich habe selber halt eine frauenspezifische Krankheit, Endometriose. Und es hat bei mir nicht 7 Jahre gedauert, auch nicht 10, bis ich diagnostiziert wurde, sondern 22. Das heißt, ich kenne so dieses ganze Thema von nicht ernst genommen werden mit seinen Symptomen, dismissed werden bei Ärztinnen, einfach komplett unter den Teppich gekehrt und nicht die richtige, adäquate Behandlungsform und den Support zu kriegen, auch aus dem Gesundheitswesen. Das war so für mich dann vor allen Dingen auch die Motivation, als ich gehört habe, wie weit verbreitet das Thema Beckenbodenprobleme sind. Ja, weswegen ich letzten Endes dann bei JEDA gelandet bin als Mitgründerin und gesagt habe, okay, das gehen wir an und das revolutionieren wir jetzt mal.
Das ist immer ganz spannend, wenn wir Gründerinnen und Gründer haben, die eigentlich von außerhalb der Branche kommen. Also, weil das kommt gar nicht so selten vor, wie man jetzt vielleicht hier denkt. Aber wenn man so ein bisschen die Episoden bisher hört, dann stellen wir immer wieder fest, ja, es gibt tatsächlich viele Quereinsteiger. Was hat dich denn an dieser Branche speziell vielleicht auch überrascht, als du da reingekommen bist?
Wie krass reguliert alles ist tatsächlich. Ich meine, gerade wenn man so aus der Softwarebereich kommt, dann ist so eine klassische B2B und es ist okay, komm, wir machen mal schnell das und testen das mal durch und machen mal hier und da. Ja, gut, kannst du halt jetzt nicht machen. Ne? Zum einen natürlich, weil wir Hardware sind, das ist eh nochmal was ganz anderes. Da kannst du nicht mal schnell einen Code schreiben und sagen, okay, teste ich mal durch. Aber natürlich auch, es ist halt wirklich anders reguliert. Also jegliche Änderung, da gehst du anders dran. Das heißt Überraschung, mir war es bewusst, aber es ist immer wieder so ein Aha-Moment. So, klar, du planst anders, du gehst Dinge anders an, Du kannst nicht mehr so total mal schnell dir irgendwas aus dem übers Knie brechen. Ist nicht unbedingt per se schlechter, ist einfach eine andere Vorgehensweise, eine andere Planungsweise. Ja, aber lustigerweise, so also mit dem ganzen Thema hatte ich schon immer. Ich bin die Tochter einer Krankenpflegerin. So. Und es war für mich immer so ein, ich bin quasi im Krankenhaus halb aufgewachsen, mehr oder weniger, weil ich dort oft die besucht habe und halt immer wieder auch diese Berührungspunkte hatte. Das heißt, so professionell habe ich zwar Umwege genommen, bis ich da gelandet bin, aber irgendwie war es immer im Hintergrund da, dieses ganze Thema.
Ja, vielleicht da ganz gut anschließend. Was hast du denn aus deinen bisherigen, ja, Stationen dann mitnehmen können für deine jetzige Gründung?
Ganz viel, also auch mehr so Handwerkszeug, ne? Also wirklich so dieses Thema, okay, wie etabliere ich Prozesse? Wie gehe ich auch komplexere Problemstellungen an? Wie teile ich das auf? Wie strukturiere ich nicht nur meinen Tag, sondern auch meine Woche, meinen Monat, mein Quartal, mein halbes Jahr, mein Jahr? Gerade jetzt im Hinblick natürlich auf dieses doch sehr regulierte, oder diese sehr regulierte Industrie. Das ist natürlich super wichtig. Und das sind natürlich Dinge, die ich im Laufe meines Berufslebens mitnehmen durfte. Also es ist wirklich eher so dieses, okay, die Vorbereitung darauf, jetzt ein Unternehmen zu führen in einem so auch sehr spezifischen Markt, hat mir natürlich sehr geholfen, verschiedene Stationen durchzulaufen, ganze Abteilungen aufzusetzen, Prozessen mit beteiligt zu sein. Definitiv.
Also erstmal super spannender Weg, im Endeffekt auch mit Umwegen, aber schlussendlich wieder da gelandet, wo es begonnen hat, ne, am Ende
Ja.
des Tages. Genau, das mit dem stark reguliert, ja, das hören wir öfters. Jetzt lass uns mal nach deiner so persönlichen Reise zu jeder, lass uns mal reingehen und jetzt mal die Lösung genau beleuchten. Also vielleicht gibst du unseren Zuhörern und Zuhörern nochmal ganz kurz so einen Überblick. Also Femtech, jeder Beckenboden, haben wir schon mal mitgenommen. Aber genau, also welches Problem habt ihr identifiziert und wie sieht die Lösung aus?
Sehr gerne. Ja, tatsächlich ist es ein Thema, das jede zweite Frau früher oder später in ihrem Leben betrifft. Also wir reden von einem Viertel der Weltbevölkerung. Ich würde das hier gerne einmal so stehen lassen im Raum. 50% aller Frauen sind betroffen. Das ist typischerweise Inkontinenz oder Prolaps. Die meisten Frauen bekommen das nach der Geburt eines Kindes. Manchmal temporär, manchmal bleibt es. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Oder ab der Menopause. Das sind so die zwei hauptsächlichen Meilensteine im Leben einer Frau, sie dann mal mit ihrem Beckenboden zu tun haben. Frag mal meine Mitgründerin, die eine recht bekannte Urogynäkologin ist. Und das ist so ein Risikofaktor, ja, deine X-Chromosome, Frau sein. Es gibt Frauen, die hatten keine Kinder, die bekommen es. Es gibt Sportlerinnen, die es dadurch kriegen. Das ist ein großes, großes Thema. Wir reden nicht darüber. Das ist nämlich der andere große Punkt. Wir sollten darüber reden, weil es auch gesellschaftlich einen großen Impact hat. Typischerweise ist es so, dass Frauen, wenn sie dann niesen, aufs Trampolin gehen, lossprinten, um den Bus zu bekommen, entweder sich einbinden, weil die Angst haben, dass etwas passieren könnte. Also das sind wirklich sehr einschränkende Sachen, die sie durchleben. Und die meistgenutzte Lösung aktuell sind Vorlagen oder Pads. Ich will es gar nicht Lösung nennen, denn es macht nichts. Es kaschiert nur das Problem. Es ist einfach das, was am einfachsten available ist, ohne dass man jetzt zum Beispiel den Umweg über die Arztpraxis gehen muss oder sich proaktiv damit auseinandersetzen muss. Ganz oft wird sie auch abgetan, hey, ist normal nach der Geburt, dass du erstmal Probleme hast mit Inkontinenz, wird schon oder deal with it. Auf der konservativen Therapieseite gibt es eigentlich so zwei ganz große Töpfe. Das eine ist Training. Das kann ein klassisches Training sein, es können einfach nur Hardware-Lösungen sein, wie Kegels zum Beispiel oder smarte Trainer. Da gibt es einige, die mit Sensoren bestückt sind und die auch Therapies Feedback geben. Das ist cool. Es gibt hier langfristige Rehabilitation, aber es braucht lange. Und es ist auch nicht für jede Frau wirklich geeignet, je nachdem auch, wie die Dysfunktion aussieht und auch in welchem Stadium sie sich befindet, auch alterstechnisch. Dann auf der anderen Seite gibt es Pessare, das sind Silikonformen, es können Ringe sein, Würfel, wie auch immer, die vaginal eingesetzt werden und die dir eine sofortige Unterstützung bieten. Das heißt, mit so einem Pessar kannst du direkt aufs Trampolin gehen. Du kriegst ihn sofort und auch den Stopp der Symptome. Sie kommen halt in verschiedenen Größen, sind halt super schwer anzupassen. In der Regel machen das Ärztinnen oder Physiotherapeutinnen. Du musst dich aktiv damit auseinandersetzen. Super schwer zu handeln für einen selbst. Also es einzusetzen und rauszuholen, kommt auch auf die Form an. Das ist aber keine wirklich gut durchdachte und userfreundliche Lösung. Und das ist nämlich das, wo wir hinkamen und gesagt haben, okay, es kann doch nicht sein. Ein Viertel der Weltbevölkerung ist betroffen. Und wir haben auf der einen Seite einen, jetzt trainiere mal ein paar Monate, mal gucken, ob es besser wird. Oder ein, ja, da gibt's was, wurde aber seit Hunderten von Jahren nicht wirklich angepasst. Und deswegen kombinieren wir diese beiden Therapieansätze und sagen, okay, es braucht eine Lösung, die einfach anwendbar für jede Frau alleine ist, ohne Umweg über bei Medical Professionals, die anpassbar an den Körper ist, die sofortige Unterstützung bietet, dass du direkt auch Optimist dran bringen kannst, zum Beispiel über deinen Marathonrennen, die aber auch langfristig die Rehabilitation ermöglicht. Und das ist Herda. Das ist ein aufblasbarer Silikonring. Dadurch passt es sich jeder Körperform an, gibt die sofortige Unterstützung und stoppt der Symptome und aber damit dann auch durch die App, die wir haben, ein mögliches Training, also dementsprechend auch langfristige Rehabilitation.
Du sagst, also du hast ein paar die Größenordnung mal für uns, ja, das ist auch das Thema einfach eingeordnet. Jetzt hast du auch gleichzeitig gesagt, das ist natürlich ein Thema, wo man nicht jetzt, ja, dass man nicht einfach so thematisiert, wahrscheinlich auch in seinem Umfeld. Ist denn da dann auch schon die Dunkelziffer eingepreist von Frauen, die sich vielleicht gar nicht trauen, dieses Problem beim Arzt oder wo auch immer zu adressieren?
Bei jeder zweiten Frau? Ja, also das ist wirklich so eine, es basiert auf den Informationen, die es gibt, auf Schätzungen, bei weitem nicht alle von diesen 50% suchen sich medizinische Hilfe, bei weitem nicht.
Das heißt, ganz viele leben einfach oder denken, sie müssen damit leben, ohne dass sie überhaupt die Hilfe jetzt suchen auch, richtig?
Verrückt, ne? Ja, ist
Ah,
so.
okay.
Tatsächlich so. Es gibt sogar auch Schätzungen, dass es mit zunehmendem Alter sogar mehr werden könnte. Also es sind auch teilweise so ein bisschen Gaußsche-Glockenkurs-Verteilungen, je nachdem, in welcher Lebensphase es ist. Also zum Beispiel nach der Geburt steigt es dann nach einer gewissen Weile sehr stark an, dann geht's wieder, fällt es wieder ab, dann kommt die Menopause, dann geht es wieder hoch und teilweise dann ab einem gewissen Alter sind es sogar auch mehr als 50%. Dann ist wirklich das Problem dann doch deutlich weiter verbreitet.
Vielleicht da nochmal anschließend, weil wenn man sowas natürlich hört und man ist gründungsaffin, dann stößt man auf ein Problem, das, wo man sich denkt, okay, warum gibt es dafür keine moderne Lösung? Wie habt ihr euch dem angenähert? Weil klar, ihr habt Lösungen gefunden am Markt, die vielleicht nicht zufriedenstellend war, aber man muss ja erst auf diese Produktlösung erstmal kommen, wie ihr sie jetzt anbietet. Wie war da so der Weg dazu?
Sehr gute Frage. Also tatsächlich haben sich meine beiden Mitgründer bei einem Projekt der Charité getroffen. Also zum einen ja ihr, der zuständig ist für das Produkt. Er hatte doch Erfahrung mit Plasmaen und war da eben in diesem Rahmen. Und Carmen als Urogynäkologin täglich mit diesem Thema auch wiederum in ihrer Praxis. Sie leitet zwei Becken bei uns halt. Also sie hat täglich Frauen da, die dann auch operiert werden. Tatsächlich sie dann auch operiert. Und ja, es war ihr so first-hand frustration. Jeden Tag siehst du das und sie schreibt die Leitlinien auch und plädiert für einen konservativen Ansatz zuerst, bevor es dann wirklich zur OP kommt und sieht aber, dass die Lösungen halt einfach nicht ausreichend sind. Also es war vor allem bei ihr wirklich so der Schub dann, okay, es muss sich ändern. Ja, ihr wiederum hat viel mit neuen Technologien rumgespielt, 3D-Druck, diese Möglichkeiten. Und eigentlich war so der auslösende Faktor, als seine Mutter ihn angerufen hat und meinte, hey, du arbeitest da doch mit diesen Dingern da, die da helfen könnten. Ich müsste jetzt eine OP bekommen. Das ist auch ein Fact, viele Frauen kennen das aber gar nicht. Auch Betroffene. Ich müsste jetzt eine OP bekommen, kannst du mir da nicht helfen? Und für ihn war es so der Aha-Moment, weil er dann da saß und sich dachte, ja, ich arbeite mit Passan, aber ganz ehrlich, ich würde das meiner eigenen Mutter nicht empfehlen. Und das war so der auslösende Punkt. Und dann hat er sich mit Karten zusammengetan. Und der Anfang war tatsächlich, wir sind gepivotet, 3D-gedruckte Passagen zu machen. Also wirklich erstmal sich die Körperform genau anzuschauen, Modelle, Abdrücke zu machen und dann entsprechend wirklich individuell hergestellte Passagen. Was wir festgestellt haben, das ist eigentlich auch noch nicht das, denn Körperformen ändern sich und auch da nicht gut skalierbar und also auch aus einer Business-Perspektive. Sie haben gesagt, nein, es braucht einfach ein einfaches Device, das Frauen selber nutzen können, sich selber auch der Körperform anpassen kann durch aufblasbare Technologien. Wir haben jetzt das Rad nicht komplett neu erfunden. Es gab auch schon mal den Göttinger Luftpulsar zum Beispiel, so eine Kugel war, die aufgeblasen wurde. Aber niemand hat es wirklich hinbekommen, die Frau ins Zentrum zu setzen und zu sagen, es sollte auch userzentriert sein und wirklich auch eine Anwendung einfach. Wenn man das mal googelt, das waren keine schönen Lösungen. Und das war so ein bisschen der Weg, wo es hinkam, auch immer mit diesem Hintergedanken. Wir wollen ein Produkt für Frauen. Wir wollen, dass Frauen es nutzen können, dass sie es auch gerne nutzen und dass sie sagen, ja, na klar, absoluter No-Brainer. So ein bisschen auch die Entwicklung bei Menstruationstassen, Hemdes etc. weg von diesen Tampons, einfachen Lösungen hin auf so etwas Nachhaltigen, was auch das Leben vereinfacht, weil man es nicht so oft wechseln muss etc.
Also erstmal danke, super, super spannende Entwicklung und na, vor allem auch, dass eben, wenn die Mutter anfragt, dann das Nachdenken losgeht und sagt, ist es eigentlich die richtige Lösung? Da vielleicht nochmal, und das hast du ja eingangs auch gesagt, es ist ja ein sehr stark regulierter Markt am Ende des Tages. Wenn man jetzt auf die Lösung mal guckt, bevor man vielleicht gleich auch nochmal so ein bisschen die, ich sag mal, diese Journey, wie das wirklich funktioniert, wie es nachhaltig auch wirkt, wo steht ihr gerade? Also ihr habt jetzt das Produkt, ihr habt die App, die miteinander verbunden ist. Seid ihr, weil ihr jetzt auch, du hattest gerade Charité erwähnt, seid ihr auch eben als Medizinprodukt schon unterwegs gelistet? Seid ihr in dem Bereich, oder was ist da der Weg, den ihr für euch im Healthcare, und da gibt es ja viele Wege in die Versorgung bzw. in die Vergütung, welchen Weg habt ihr da gewählt?
Ja, das war für uns auch eine sehr spannende Frage, die wir auch länger uns mit befasst haben. Was ist unser Way to Market? Wie strukturieren wir das? Ursprünglich wollten wir tatsächlich das komplettes Medizinprodukt starten, dass wir auch die Claims nutzen können und direkt auch mit Versicherungen zusammenarbeiten etc. Wir haben aber gemerkt, dass das sehr lange dauert, sehr viel Geld verbrennt, hallo MDR. Und deswegen haben wir jetzt für uns beschlossen, dass wir tatsächlich ein etwas unkonventionellen Weg gehen und sagen, wir machen jetzt einen kleineren Markteintritt. Wir haben schon ein gutes Netzwerk auch an Physiotherapeutinnen, die selbst daran interessiert sind. Und wir gehen erstmal mit einem sehr simplen Produkt auf den Markt, ohne Sensorik, ohne Kommunikation zwischen Device und App. Das kommt später. Und auch erstmal ohne die Zertifizierung, sondern wirklich als Bra for the Pelvic Floor. Als einfach ein Unterstützungsgerät für den Beckenboden. Und parallel bauen wir jetzt gerade, sind wir auch dabei, jetzt die CE-Mark zu bekommen und wir haben auch gerade die Pre-Submission für die FDA, denn tatsächlich ist die USA, sind die USA auch ein sehr, sehr, sehr spannender Markt für uns.
Das wäre jetzt auch meine Anschlussfrage gewesen, weil ja so der Blick dann ganz oft ja Richtung USA auch geht bei solchen Produkten oder Hardware-Produkten im Endeffekt. War es euch klar, dass ihr direkt auch parallel diesen Internationalisierungs ja, Weg gehen wollt? Oder war eure Annahme erstmal hier in Deutschland etablieren und dann expandieren irgendwann? Weil ich meine, der Markt allein wäre ja groß genug, so ist das, daran liegt es ja nicht, nehme ich mal an.
Nee, absolut. Der Markt ist groß genug. Eigentlich könnten wir uns komplett hier in Deutschland erstmal festsetzen und schauen im Dachraum oder sagen, wir machen erstmal vielleicht ausgewählte europäische Märkte. Nee, ein Grund, warum wir gesagt haben, USA, haben wir auch überlegt, wir sind im Mai rüber über die Außenhandelskammer, die haben da auch so ein schönes Programm, Step USA heißt das, das Startups aus Deutschland unterstützt, in den USA Fuß zu fassen. Um einfach auch mal ein Gefühl für zu kriegen, okay, Thema USA, machen wir es jetzt, machen wir es später, wie passt das in unsere Strategie? Und wir haben einfach festgestellt, die FDA ist ein bisschen einfacher und auch günstiger in unserem Fall, weil es ein ähnliches zugelassenes Produkt in den USA gibt für Stuhlinkontinenz, worauf wir aufspringen können. Deswegen wir jetzt einfach in unserem Fall beschlossen haben, okay, wir machen tatsächlich die USA vorgezogen, weil wir einfach dort viel schneller zur Zertifizierung, zum Medizinprodukt kommen können. Das heißt, dort gehen wir auch direkt als Medizinprodukt auf den Markt.
Okay, war vielleicht da auch noch ein entscheidender Faktor, dass das Produkt, und ich gehe mal davon aus, ist auf Selbstzahlerbasis gerade. Das heißt, die Frauen erwerben das, ne, eigen, ohne eine Refinanzierung durch einen Versicherer oder einen Kostenträger. Und da würde ich jetzt mal so aus dem Gefühl raus nachfragen, ob dann eben der amerikanische Markt und außer den Punkten, die du gerade beschrieben hast, eben auch bekanntermaßen ein höherer Selbstzahlermarkt ist. War das auch ein entscheidender Faktor?
Auch mit, auf jeden Fall. Also ich meine, es ist leider sehr traurig, wenn man überlegt jetzt so auch aus Patientinnenperspektive. Das ist nun mal wirklich so. Frauen in den USA geben im Schnitt zwischen 740 und $760 für Incontinence Care jedes Jahr aus. Also es ist verrückt. Und ja, dort ist definitiv, die Ausgaben sind höher, deren Gesundheitssystem ist ein ganz anderes als bei uns. Auch das macht es natürlich aus unternehmerischer Perspektive sehr, sehr interessant. Obwohl man ja auch dazu sagen muss, auch hier bei uns sind wir es gewohnt, sehr viel selbst zu zahlen. Also das ist tatsächlich jetzt auch keine Neuerung. Gerade im Bereich Frauengesundheit ist die Selbstzahlungsquote sehr, sehr hoch bei Frauen. Ich kenne es selbst. Von daher, und da haben wir auch Studien, wir haben auch selber eine Umfragen auch gemacht, wie hoch auch die Bereitschaft ist und die ist tatsächlich höher, als wir gedacht haben. Von daher, ja, war das zwar mit einem Pull-Faktor, Thema USA, aber ist nicht der entscheidende.
Jetzt sind wir ja schon beim Geschäftsmodell oder bei der Markteinschätzung. Hol uns doch mal zum Geschäftsmodell auch nochmal ab. Wenn du hast jetzt gerade gesagt, aktuell Selbstzahlerprodukt. Dann haben wir einmal das Device und dann hast du gesagt, es gibt auch noch die App. Ist es dann eine Kombination aus, ich kaufe das Produkt und habe für die App, zahle für die App-Benutzung eine monatliche Fee oder wie habt ihr das für euch strukturiert?
Genau, also es gibt einmal die Abverkäufe durch das Device. Wir fangen an mit einem sehr simplen MVP, auch mit einer ganz simplen Handpumpe. Absolut so für den Markteintritt und werden dann im Laufe der Zeit aufs Produkt auch weiterentwickeln. Wir wollen eine elektrische Pumpe mit einführen. Wir haben da auch schon die ersten Prototypen für. Auch natürlich einführen die verschiedenen Biomarker, das Abdominal Pressure, Temperatur, öffnet ganz andere Universen, wo wir reingehen könnten. All diese Dinge. Die App als solche wird erstmal Standalone sein. Das heißt, es wird keine Verbindung geben zwischen beiden und auch Freemium sein. Also das ist für uns auch ganz wichtig. Die App ist mehr ein Add-on fürs Erste mit einer sehr, sehr starken Freemium-Komponente. Und es geht darum, auch wirklich dieses Thema rauszubekommen, also in die Welt zu tragen sozusagen. Wir werden mit der Zeit aber auch Premium-Komponenten dann einführen, die dann aus unserer Sicht monetarisiert werden, wo man dann für subscriben kann, besondere Trainingsoptionen. Wenn es einmal die Konnektivität zwischen Device und der App gibt, auch dafür zum Beispiel, dass man dann auch wirklich gute Dashboards und Feedback hat, da gibt es Möglichkeiten aus Geschäftsmodellsicht. Und das ist jetzt alles Selbstzahler, mit Selbstzahler-Universum später, dann mit dem zertifizierten Device. Wir sind auch schon mit Krankenkassen in Gesprächen, da ist durchaus Interesse da, dass es dann auch aus Reimbursement-Sicht nochmal einen kleinen Topf geben wird.
Das ist vielleicht auch noch der spannende Punkt, wenn du sagst, du sprichst mit Kassen. Da ist ja immer so das Thema Evidenz am Ende des Tages auch ein ganz wichtiges. Also wie wird die Versorgung verbessert und so weiter. Jetzt hast du ja gesagt, das, ne, Device ist komplett alles noch losgelöst voneinander. Es ist irgendwo in Zukunft, wird es verbunden. Wie trackt ihr gerade die Erfolge? Wie macht ihr das messbar? Erfolge bei den Frauen, so dass ihr auch dann eben gegenüber mal gerade solchen Gesprächspartnern wie Kostenträgern sagen könnt, okay, die ersten Erfolge sind da, nicht nur im Umsatz, sondern halt auch in der Evidenz.
Also gerade tatsächlich machen wir das noch nicht, weil wir auch noch nicht auf dem Markt sind. Wir haben einen funktionierenden Prototypen, den wir in unserem Projekt natürlich testen. Das heißt, da sind wir jetzt noch nicht so strukturiert dran, dass wir halt schauen, okay, wir sind zum Beispiel besser als ein herkömmlicher PSA. Das wäre dann auch unser Ansatz für die Studie tatsächlich, die wir auch schon vorbereitet haben. Das ist alles schon komplett runtergeschrieben, haben halt auch Erfahrung damit. Das heißt, das werden wir natürlich dann auch so schnell wie möglich machen. Das wäre dann so der nächste Schritt, dann wirklich zu sagen, okay, wir bieten eine bessere Versorgung als die herkömmlichen Ansätze. Aktuell ist es für uns eher tatsächlich der Fokus mehr auf der Nutzer oder der Benutzerfreundlichkeit, Nutzerinnenfreundlichkeit, sagen wir es so. Also, dass wir wirklich gucken, okay, wie ist das Handling? Wie kommen Frauen damit zurecht? Und gerade auch, weil wir als Lifestyle-Produkt auf den Markt gehen. Also ist das unser primärer Fokus und damit nehmen wir das dann mit auf den gesamten Zertifizierungsprozess.
Wenn du so ein bisschen einen Ausblick machst jetzt auf die, ja, auf dieses Jahr und vielleicht auch auf das nächste Jahr, was sind denn eure nächsten Steps jetzt? Was habt ihr geplant?
Ja, wir sind mitten im Fundraising. Du kennst es ja auch als Gründer, es ist verrückt. Das heißt jetzt natürlich absolut erster, nächster Schritt, die Runde einmal erschließen. Es ist ein Wandeldarlehen, das heißt, wir haben jetzt keine absolut tighte Deadline. Zu dem Zeitpunkt müssen wir alle zum Notar zerren, sondern wir können es ein bisschen nach hinten raus auch entspannter gestalten. Nichtsdestotrotz ist es für uns natürlich wichtig, dass wir jetzt auch das Geld zusammenbekommen, damit wir wirklich in die nächste große Phase gehen können. Und das ist der kleine Markteintritt.
Dann lass uns doch hier mal gleich ansetzen, weil es hören uns ja doch der ein oder andere zu, der vielleicht auch, ja, vielleicht einen ein oder anderen Euro hat, den er investieren möchte in coole Lösungen. Wen sucht ihr gerade? Was sollte der vielleicht auch auf der anderen Seite der Investor mitbringen? Was ist euch wichtig?
Ja, also wir sind tatsächlich jetzt in einer klassischen Angel-Runde und da gucken wir auch, dass wir Leute mit an Bord kriegen, die auch unsere Vision teilen. Also die wirklich sehen, nicht nur natürlich die total gute Business Opportunity sehen, Hakenhimsel, ich meine, der Markt ist riesig, also es sollte ein No-Brainer sein, aber die auch diesen Impact-Fokus haben, die auch sehen, was das wiederum auf der anderen Seite auf gesellschaftlicher Ebene tun kann und verändern wird. Da gucken wir wirklich sehr genau, das ist uns besonders wichtig und eine Expertise her. Ja, wir sind halt ein bisschen breiter aufgestellt. Wir haben jetzt Direct-to-Consumer. Später wechseln wir dann in den Reimbursement. Also wir haben wirklich verschiedene Businessmodelle, die wir bleiben. Wir haben verschiedene Channels, die wir bedienen. Da gucken wir auch gerade, dass wir dann auch Leute mit den verschiedenen Expertisen uns auch zusammensuchen. Jemand, der Erfahrung mit E-Commerce hat, jemand, der Erfahrung dann doch mit dem ganzen Bereich Regulatory hat zum Beispiel. Jemand, Thema USA, der uns da auch supporten kann mit dem Schritt rüber als deutsches Unternehmen. Ist auch super spannend, hat auch einige Pitfalls, einige Erfahrungswerte, die uns da helfen können. Genau, da gucken wir halt jetzt gerade. Wir sind auch in super guten Gespräch, haben auch die ersten schon an Bord. Wir haben den ersten Topf auch bereits geschlossen, den wir hatten. Jetzt raisen wir gerade den zweiten Topf, um in diesen Markteintritt zu machen. Mit dem ersten haben wir unseren Prototypen so weit gebracht, auch mit einem industriellen Batch, sodass wir auch gucken konnten, wie verhält sich das Silikon etc. eine Iterationsschleife ziehen konnten. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir mit diesem kleinen Markteintritt gestalten wollen über unsere Physiotherapeutinnen, über das Netzwerk.
Gehen wir weg von dem Thema Finanzierung jetzt auch. Auch nochmal den Blick in die Zukunft. Wie ist da das Ziel? Also du hast gesagt, ihr spielt ja verschiedene Funnels oder verschiedene Kanäle. Wenn ihr in Richtung Kostenträger schaut, Medizinproduktzulassung haben wir schon gesprochen. Welches Ziel habt ihr da? Wollt ihr da später über klassische Selektivverträge zum Beispiel mit Kassen zusammenarbeiten, dass es in die Regelversorgung kommt? Oder was sind da so ein bisschen eure Visionen dahinter?
Da sind wir tatsächlich gerade noch so ein bisschen am Austarieren. Da sind wir nicht komplett festgelegt. Wir überlegen natürlich verschiedene mögliche Szenarien und Wege, die wir gehen können. Wie wir es genau am Ende ausgestalten, Selektivverträge, Hilfsmittelverzeichnis, wie auch immer, werden wir sehen. Wird sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen ändern, je nachdem, wie jetzt auch der Weg ist, wie jetzt die Schritte durchlaufen, die wir jetzt machen. Ich glaube, die werden da auch noch mal einen Einfluss drauf haben. Wir gucken gerade wirklich in alle Richtungen. Wir sind da noch nicht festgelegt.
Wenn ihr jetzt nochmal auch ins Team schaut, also du hast jetzt schon ein bisschen beschrieben, wie ist das Team aktuell aufgestellt, was sind so da die nächsten Überlegungen, was braucht ihr gerade jemanden, seid ihr gut aufgestellt im Gründerteam, sowieso schon, was sind da so eure Überlegungen oder wo drückt da am ehesten noch der Schuh gerade?
Wir haben tatsächlich die schöne Situation, dass wir halt echt auch schon außerhalb des Gründerteams ein tolles Team haben, das seinen Weg zu uns gefunden hat. Also wir haben Leute, die haben wirklich sehr viel auch pro bono bekommen am Anfang an Unterstützung. Die Leute gesagt haben, hey, du bist so toll, wir wollen dich unterstützen. Sei es über ein Praktikum oder auch erstmal einfach so. Und die konnten wir teilweise jetzt auch schon übernehmen. Also wir sind tatsächlich jetzt dabei, auch so das Team, was wir jetzt auch schon uns aufgebaut haben, dann auch wirklich sukzessive in die Vollzeit mit zu übernehmen, weil die teilweise noch in Teilzeit sind, auch was die Payroll anbelangt. Das ist jetzt erstmal auch die Konstellation, die wir für diese erste Phase behalten. Und dann natürlich für die nächste Phase, wenn es dann in die Serial Production geht, an den großen richtigen Markteintritt, an den Schritt in die USA, da werden wir dann nochmal gucken, dass wir da auch Personen mit der entsprechenden Expertise bekommen.
Was mich jetzt noch interessieren würde, und das hat man ganz am Anfang besprochen, oder war ja das Thema, dass es nicht sichtbar ist, dass man nicht drüber redet, dass es ja noch so einen gewissen, ich nenne es jetzt mal Makel hat, das ganze Thema. Da gehört sicherlich bei euch, wenn ich das jetzt raushöre, in der Entwicklung mit den Zielen, mit den Visionen, die du gerade genannt hast, natürlich auch dazu, das so ein bisschen zu enttabuisieren, das ganze Thema. Also zum einen, eigentlich eine zweigeteilte Frage, zum einen, wie ist deine Wahrnehmung jetzt, seit du bei jeder, ne, bist, seit ihr gegründet habt, bis heute, hat sich da schon was merklich verändert? Und wie wollt ihr das eben schaffen, aus dieser, ich sag mal, aus dieser Nische wirklich sichtbar zu machen, weil es ja ein hoher Need da ist? Und wir haben ja über die Zahlen vorhin gesprochen, wie von den Betroffenen oder der Betroffenen. Das wäre für mich mal super spannend, zu erfahren, wie ihr das vorhabt.
Ja, also zum ersten Teil deiner Frage. Es ist schwierig für mich zu beantworten, weil ich in meiner Bubble unterwegs bin. Ne? Ich bin ja natürlich komplett mit diesem Umfeld. Und auch für mich ist so, wenn du mich fragst, ich so, natürlich hat sich das verändert. Ich habe kein Problem damit, mich auf die Bühne zu stellen und zu sagen, Frauen wollen sich einfach nicht mehr einpinseln. Also es wirklich auch so klar zu benennen. Und die Resonanz darauf ist jedes Mal sehr positiv. Also egal, auf welcher Bühne ich stehe, wo auch immer ich rede und was auch immer der Kontext ist, wer die Audience ist, es gibt immer mindestens ein oder zwei Frauen, die danach auf mich zukommen und sagen, hey, erstens danke, dass du das auch so klar benennst und zweitens, ja, ich bin betroffen. Also deswegen sage ich, ich bin in meiner Bubble unterwegs. Ne? Also ich kriege direktes Feedback, Betroffenheit ist da. Also theoretisch, wenn das Produkt schon auf dem Markt wäre, könnte ich es einfach so ins Publikum reinwerfen und ich hätte Käuferinnen da so ungefähr. Zum Beispiel auch zuletzt bei einem Event da gewesen, da wollte eine Frau eigentlich 5 Stück vorbestellen und es für sich kaufen, letztendlich hat sie investiert. Super spontan, weil sie gesagt hat, ach, weißt du was, nee. Also, das ist super positiv. Da sehe ich die Entwicklung, ja, so gesehen. Also, je mehr ich drüber rede, habe ich das Gefühl, kriege ich immer mehr positives Feedback, dass Frauen sagen, endlich, danke, endlich jemand, der uns eine Stimme gibt in diesem Bereich und vor allen Dingen auch diesen Rahmen setzt. dass man rausgehen kann, darüber reden kann, weil es natürlich auch so ein Aufhänger ist. Hey, hast du schon jeder gesehen? By the way, du hast auch Probleme, oder? Und wie wir das machen wollen, das ist eine sehr gute Frage, weil Thema Tabu ist natürlich immer so ein bisschen, gut, wie geht man das an? Ich nehme immer gerne so das Beispiel, das ganze Thema Periode war auch Riesentabu. So weit, dass im Fernsehen dann auch gerne immer blaue Flüssigkeit bei der Always-Werbung gezeigt wurde, wo ich auch weiß, dass ich als Kind immer meine Mama irgendwann mal gefragt habe, so Mama, pinkeln Frauen blau? Was ist das? Verstehe ich nicht. Und da hat sich auch schon viel getan, ne? Dass mittlerweile zeigen wir Blut, rote Farbe, reden offen darüber. Ich weiß noch, als Teenie, als dann irgendwie mir der Tampon mal aus der Tasche gefallen ist und dachte, oh Gott, ich war so beschämt, weil mein Tampon auf einmal auf dem Klassenboden lag. So, das hat sich auch schon geändert. Also da passiert auch sehr viel einfach dadurch, dass jetzt viele auch darüber reden, dass immer mehr ins Bewusstsein gerückt ist. Und genau so einen ähnlichen Ansatz wollen wir auch fahren. Einfach die Tatsache, dass wir uns auf die Bühne stellen und offen darüber reden, macht schon viel. Es wird darüber berichtet, immer mehr reden darüber. Es entsteht wie so eine Eigendynamik so ein bisschen. Da fehlt noch sehr viel, das ist noch ein weiter Weg, aber allein so den kleinen Stein ins Rollen zu bringen, der wird nach hinten raus größer. Und im Zuge der Recherche, wir haben eine Kickstarter-Kampagne gemacht vor 24. Im Zuge dessen fing ich halt an, so ein bisschen auch auf Social Media mal zu recherchieren. Okay, wie sieht's aus mit InfluencerInnen? Kann man da irgendwie mal schauen, dass wir uns die vielleicht auch mit ins Boot holen? Und tatsächlich passiert da auch immer mehr. Also es gibt immer mehr auch Education, Content, der wirklich in diese Richtung geht und immer mehr Frauen, die das dann auch aktiv suchen oder die über Social Media damit in Berührung gelangen. Das ist so ein bisschen auch unsere Strategie, dass wir über diese Professionals gehen, Physiotherapeutinnen, Hebammen, die eh schon guten Content erstellen und die, wenn sie von uns hören, sagen, endlich, mega cooles Produkt, dass wir darüber halt auch wirklich noch mehr in die Breite gehen können und noch mehr Informationen an Frauen gehen können, nicht mit der Hauptmessage. Ihr müsst nicht leise, still das hinnehmen. Ihr müsst nicht bleiben. Es gibt ein Freund. Das
Die,
ist cool.
ich finde die Frage von Matthias auch insofern ganz spannend, weil du ja offensichtlich hier mit zwei Kerlen im Podcast sitzt, die das Problem vielleicht affiner überhaupt für den Healthcare-Bereich sind, aber natürlich das Problem nur am Rande kennen. Und jetzt durften wir in den letzten Jahren auch viele Gründerinnen, die in dem Bereich Femtech gegründet haben, auch kennenlernen. Und was uns halt immer wieder auch auffällt, ist, dass das natürlich insofern unterpräsentiert ist in der öffentlichen Wahrnehmung, weil natürlich auch viele Investoren oder viele Medienvertreter, die über die Themen schreiben, etc., natürlich auch zu der anderen Hälfte des Geschlechts gehören und man dadurch auch weniger Aufmerksamkeit hat. Deswegen finde ich diese Frage sehr interessant und ich finde auch, dass sehr erfrischend, wie du an das Thema rangehst. Also ich glaube, dass aus Marketing-Sicht, weil ich habe so ein bisschen Marketing-Hintergrund, ist es natürlich sehr dankbar, wenn man auf die Art und Weise das Thema halt auch nach draußen trägt. Und ich glaube, da seid ihr auf dem, und vor allem vorneweg natürlich auch du, auf dem richtigen Weg. Ich mache jetzt trotzdem so mal einen kleinen Bogen. Wir haben persönlich angefangen und wollen auch so ein bisschen immer den Podcast so ein bisschen auf einer persönlicheren Ebene abschließen. Das heißt, wir haben zwei Fragen noch für dich mitgebracht, die wir jedem Podcast-Gast und jeder Podcast-Gästin stellen. Und ich fange jetzt mal mit der ersten Frage an. Und die geht so ein bisschen auf deine eigenen, ja, Routinen, zielt die ab. Also, was machst du denn in deinem Alltag, gerade als Gründerin? Du bist viel beschäftigt, du hast wenig Zeit. Wie schaffst du es, Gesundheit für dich trotzdem auch in den Alltag mit reinzubringen? Gibt es da irgendwie eine Routine, irgendwas, was du für dich ja, entdeckt und hast und regelmäßig schaffst, durchzuziehen?
Ja, also ganz wichtig ist für mich Pausen tatsächlich. Und da bin ich, also ich will jetzt nicht von der Routine sprechen, dass ich sage, jeden Tag um Punkt 13 Uhr mache ich eine 10-minütige Pause, da bin ich überhaupt kein Fan von, bin sich selber dann in so einen Ablauf zwängen. Aber ich achte da wirklich sehr stark auf meinen Körper. Wenn ich merke gerade, okay, ich kann mich gerade nicht konzentrieren, irgendwie habe ich eine gewisse Unruhe, sage ich, alles klar, es steht irgendwas Wichtiges an, wenn nicht, gehe ich raus, ich habe einen Hund, dann gehe ich raus in den Wald und gehe mal eine Runde. Das ist mir super, super wichtig, dass ich dieses bewusste einmal runterfahren zwischendrin auch habe. Und dann schreibe ich dem Team nur kurz, hey, ich bin jetzt bei 20 Minuten raus oder eine halbe Stunde und dann wissen wir noch Bescheid. Das ist so eine, glaube ich, meine, wenn man es Routine nennen möchte, eine der wichtigsten, dass ich wirklich da auch aktiv den Raum verlasse und nach draußen gehe und verschwinde.
Dann hoffen wir, dass du jetzt nicht den Raum verlässt, sondern noch die zweite Frage beantwortest. Und das ist immer, ja, eine sehr spannende Frage. Und jetzt sind, glaube Peter und ich auch gespannt, was als Antwort von dir kommt. Und zwar, wir reden ja gerade auch im Gesundheitsbereich oder generell, ne, so in diesem ganzen Umfeld gibt es ja immer ganz viele Mythen. Und wir haben jetzt schon in der Vergangenheit auch schon ganz viele Antworten bekommen und welche Mythen es gibt auf der einen Seite im Bereich Gesundheit. Und wenn, jetzt hast du die Chance, einer dieser Mythen aus der Welt zu räumen, welcher Mythos wäre das, wo du sagst, also das ist völliger Blödsinn, das passt hinten und vorne nicht?
Ja, also tatsächlich befasse ich mich einfach schon wegen jeder sehr, sehr stark mit der Gender Healthcare und auch generell mit Mythen in diesem ganzen, was Mythen, mit den falschen Ansätzen, die Studien gemacht wurden und die Informationen gesammelt und auch verbreitet wurden. Und zuletzt, Fun Fact, ist mir ein Artikel untergekommen, wo es um die richtigen Schlafzeiten geht. Ich kann ja mal da ganz konkret rein. Man geht ja immer davon aus, 7 Stunden ist so die magische Zahl. Ja. Turns out, auch hier, Gender Health Gap is real. Das gilt für Männer. Bei Frauen sieht es anders aus. Frauen brauchen wohl 8 bis 10 Stunden, je nachdem, welchen Abschnitt ihres Zyklus sie sich gerade befinden. Und das war für mich einfach so ein, okay, ja, erklärt auch mein Schlafbedürfnis in bestimmten Tagen und macht auch wieder voll Sinn. Ja, natürlich wurden diese Zahlen auch wieder auf Männerkörpern erhoben. Und hier würde ich gerne einmal diesen Mythos brechen. Ich müsste jetzt nochmal die Quelle raussuchen, aber ich fand das einfach total spannend.
Ich habe jetzt noch eine Frage, bevor wir ja so wirklich den Podcast beschließen. Für die Leute, die jetzt wirklich von Anfang an bis Ende jetzt gehört haben, müssen wir natürlich noch ja so ein bisschen das Thema Name kurz noch angehen, weil wir haben ja einen Cliffhanger gemacht direkt zu Beginn der Episode. Und mir war es wichtig zu sagen, dass wir dich nicht die ganze Episode eben falsch ansprechen, sondern dass es einfach dein Rufname ist in dem Fall. Wo kommt es her? Warum nennt man dich Anja?
Ich liebe eigentlich auch dieses ganze Thema. Es war so ein schöner Aufhänger, ist auch mal geschrieben, so, hä, du heißt doch Anna-Maria, du bist doch Anja genannt. Kommt tatsächlich durch meinen polnischen Background. Ich bin in Polen geboren, bin mit 2,5, 3 nach Deutschland gekommen und meine Eltern wussten nicht, dass Anja in Deutschland ein Eigenname ist. In Polen ist jeder Anna eine Anja oder jeder Anja weiß jeder, ach, das, ja, sie heißt eigentlich Anna, aber Polen haben so einen sehr besonderen Bezug zu Spitznamen oder zu Rufnamen. Also Alexandra ist eine Olla, eine Ascha ist eigentlich Johanna und eben eine Anja ist eigentlich Anna. Und meine Eltern wussten es aber nicht. Das heißt, ich habe tatsächlich noch ein Grundschulzeugnis auf Anja mit J ausgestellt, weil ich sehen bin und so total selbstbewusst war. Ja, ich heiße Anja. Und alle so, okay, bin ich nicht. Das war so ein bisschen so der kulturelle Unterschied, den meine Eltern halt nicht wussten. Und dementsprechend groß war meine Verwirrung, dass ich dann irgendwann mal, ich glaube sogar meine Krankenkassenkarte oder so gefunden habe, wo Anna-Maria drauf stand. Und ich so, hä? Mama, wer ist das? Und so kam ich dazu, dass ich eigentlich doch ganz anders heiße.
Ja, wunderbar. Dann würden wir jetzt die Folge mit dir, ne, Anna Maria, aka Anna, in dem beschließen. Wir haben ja schon viel drüber gesprochen, auch in der Episode. Aber vielleicht zum Schluss nochmal die Frage, wenn es jetzt die Episode nicht jeder komplett ganz gehört hat oder jetzt hier reinspringt, wer darf und soll sich bei dir, bei euch, bei jeder melden? Und vor allem, wo erreicht man dich und jeder am besten, am schnellsten?
Grundsätzlich alle, die das Thema interessant finden, also Frauen, die sagen, hey, ich habe das Problem, ich bin total interessiert an dem Produkt. Wir haben eine Warteliste auf unserer Webseite, da kann man sich gerne drauf eintragen. Thema Fundraising, wir sind gerade mittendrin. Wie Peter, du schon meintest, wer mal so vielleicht irgendwie einen Euro locker sitzen hat, auch sehr, sehr gerne. Da vielleicht am besten über LinkedIn oder auch über die Webseite haben wir ein Kontaktformular, auch sehr gerne. Ja, und auch genauso mögliche PartnerInnen, also auch PhysiotherapeutInnen, Hebammen, GynäkologInnen, die sagen, super spannend, ich suche schon länger nach einer guten Lösung für meine PatientInnen zum Beispiel. Auch sehr, sehr gerne, auch hier Kontaktformular über die Webseite oder hi@goyeda.de. Hier wird dann die E-Mail, ich denke mal, ich schreibe es wahrscheinlich auch in die Shownotes. Genau.
Genau, also wir packen natürlich alles in die Shownotes. Und ja, erstmal herzlichen Dank, Anja, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir auch mal für dieses Thema sensibilisieren konnten. Und das Gute ist, wir hören uns ja nächste Woche noch mit praktischen Tipps und Tricks aus deinem Gründerinnenalltag wieder. Trotzdem an der Stelle erstmal danke dir und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, auch dafür, dass ihr eben diesen Themaraum gestaltet. Auch als 2 Männer, ich finde es super, wenn wir alle kommen ja aus dem Beckenboden und sollten uns dementsprechend auch darum kümmern. Also danke dafür und ich freue mich auf nächste Woche.
Danke für deine Zeit.